Wer Gott liebt, erlebt ihn nicht nur auf den Höhen geistlicher Freude, sondern auch in Spannung, Beschwerden, Schuldgefühlen und der ernüchternden Einsicht in die eigene Begrenztheit. Die Psalmen 37 bis 39 nehmen uns mit hinein in das innere Ringen Davids, zwischen scheinbar logischen Vorstellungen von Lohn für die Gerechten und Strafe für die Gottlosen, der harten Erfahrung von Gottes Züchtigung und der tiefen Erkenntnis, dass das eigene Leben vor Gott letztlich nichts ist. Gerade in diesen gemischten Empfindungen öffnet Gott dem Beter die Augen für eine Wirklichkeit, die weit über moralische Kategorien hinausgeht und ganz auf Christus hinführt. Vom Gesetzesdenken zur Wirklichkeit Christi. Psalm 37 entfaltet eine Welt, in der alles geordnet scheint. Die Gerechten tun das Richtige, halten Gottes Gebote, vertrauen auf ihn und werden dafür mit Land, Sicherheit und Bestand belohnt. Die Gottlosen dagegen werden ausgerottet und verschwinden von der Bühne der Geschichte. Diese Sicht entspricht tief dem Denken des Volkes, das in der Spur des Gesetzes aufgewachsen ist. Wer sich an Gottes Ordnung hält, kann mit einem gedeihlichen Leben rechnen. So rechnet David mit einer klaren Kette von Ursache und Wirkung. Doch gerade diese innere Schlüssigkeit ist die Gefahr. Sie bleibt bei der Frage stehen, was richtig und falsch ist, und übersieht, wen Gott eigentlich geben will. Es ist die Sicht eines Menschen, der noch vor dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen steht. Das Leben wird als moralisches Feld betrachtet, in dem man durch gute Entscheidungen zu einem guten Ergebnis gelangt. Immer wieder sagt David in Psalm 37, dass die Gerechten das Land erben werden und die Gottlosen ausgerottet werden. Das ist ein Prinzip, das sich aus Davids Denken nach dem Grundsatz der Gesetzeserfüllung ergibt. Diese Logik ist jedoch völlig verkehrt. Eine solche scheinbar gute Logik gehört zum Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott lässt diese Logik zunächst gelten, um sie dann zu überführen. Denn er sucht nicht einen veredelten Gesetzesmenschen, der mit frommer Konsequenz bestimmte Prinzipien einhält. Er sucht Menschen, in denen Christus lebt und für die nicht mehr das eigene Tun, sondern das Leben des Sohnes Gottes das Zentrum geworden ist. Darauf weist das Wort aus Galater 2 hin, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das Gesetz mit seiner Logik verbessert den Menschen nicht, sondern treibt ihn an den Punkt, an dem er erfährt, mein frommes Rechnen trägt nicht, ich muss beendet werden, mit meiner Gerechtigkeit ebenso wie mit meiner Schuld. Wenn Gott unser religiöses Denken entlarvt, geschieht das oft schmerzhaft, Situationen, in denen die scheinbar so klare Formel, ich tue Gutes, Gott segnet, nicht mehr aufgeht. Gerade darin öffnet er den Weg in eine tiefere Wirklichkeit. Der Blick löst sich von der Frage, was steht mir zu, und richtet sich auf Christus als den, der selbst unsere Gerechtigkeit, unser Leben, unser Erbteil ist. So wird aus der strengen Welt des Gesetzes ein Raum der Gnade, in dem unser Dasein nicht mehr auf eigener Konsequenz, sondern auf dem treuen Leben des Sohnes in uns ruht. Wer diesen Wandel zulässt, wird innerlich freier, die Berechnungen, mit denen wir unsere Frömmigkeit absichern wollen, verlieren an Macht. An ihre Stelle tritt ein stilles Vertrauen, Christus in mir reicht aus, auch wenn meine Umstände gerade nicht bestätigen, was meine alte Logik erwartet hätte. In dieser Einfachheit beginnt das Herz, Gott im Haus Gottes anders zu genießen, nicht mehr als Garanten für gerechte Auszahlungen, sondern als den, der sich selber gibt. Unter seinem Blick wird selbst das, was scheinbar nicht aufgeht, zum Weg, auf dem Christus Raum gewinnt und wir Tiefe und Festigkeit in ihm finden. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wo das alte Rechnen mit Belohnung und Leistung sich löst und das schlichte Vertrauen auf den in uns lebenden Christus wächst, verliert das geistliche Leben seine Härte. Aus dem Druck, alles richtig machen zu müssen, wird eine stille Zuversicht, er trägt, auch wenn meine Logik scheitert. So lernt das Herz, Christus als die eigentliche Wirklichkeit hinter allen Ordnungen zu sehen und in ihm eine Ruhe zu finden, die nicht von den sichtbaren Ergebnissen abhängt. Züchtigung und das ehrliche Bekenntnis der Sünde. Mit Psalm 38 kippt der Ton. Der Mann, der eben noch in den klaren Linien gesetzlicher Gerechtigkeit gedacht hat, wird von Gottes Hand getroffen. Die Ordnung des Denkens zerbricht an der Wirklichkeit des Leidens. David erlebt, wie Gottes Züchtigung ihn bis in den Körper hinein erschüttert. Er kann es nicht mehr mit allgemeinen Formeln beschreiben, er spürt es in seinem eigenen Fleisch. So heißt es, es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Die Bilder sind drastisch. Sie tun weh, weil sie sichtbar machen, was sonst verborgen bleibt. Die eigene Sünde ist nicht ein abstrakter Makel, sondern etwas, das sich durch das ganze Leben frisst, Beziehungen, inneren Frieden, Selbstbild. Wo Psalm 37 noch den Eindruck hinterlässt, man könne mit kluger Gesetzestreue seine Lage im Griff behalten, führt Psalm 38 in die Erfahrung hinein, dass Schuld über den Kopf wächst und nicht mehr kontrollierbar ist. In Psalm 38, 1 bis 8 sehen wir, dass Gottes Züchtigung David dazu brachte, seine Sünden und Missetaten zu bekennen. David sagte, dass in seinem Fleisch keine Gesundheit war wegen der Entrüstung Gottes und dass in seinen Gebeinen keine Unversehrtheit war aufgrund seiner Sünde. Auf Gottes Seite war Entrüstung und auf Davids Seite war Sünde. In dieser Lage lernt David eine andere Sprache vor Gott. Er analysiert nicht mehr die Welt der Gerechten und Gottlosen, sondern spricht aus, wie es um ihn selbst steht. Gottes Entrüstung ist ihm nicht mehr nur Lehre, sondern erlebte Realität, seine Sünde nicht mehr nur ein Begriff, sondern eine drückende Last. Unter dieser Spannung ruft er, klagt, schweigt, und doch wird gerade diese innere Not zum Ort, an dem ein ehrliches Bekenntnis wächst. Gebet ist nun nicht die gut komponierte Rede eines Menschen, der Argumente vorbringt, sondern das Stöhnen eines Herzens unter Gottes Hand. In solchen Momenten sind Worte oft zu klein. Paulus beschreibt, wie Gott selbst sich dazu stellt, der Geist tritt mit unaussprechlichen Seufzern für uns ein, wenn wir nicht wissen, was wir bitten sollen. Gott führt nicht immer rasch aus der Not heraus, er benutzt sie, um die dünne Schicht eigener Gerechtigkeit aufzubrechen. Wo einer, wie David, sagen kann, meine Wunden sind meine Torheit, meine Not hat mit meiner Sünde zu tun, dort ist der Weg frei, Gottes Gnade tiefer zu erfahren. So entsteht eine andere Art Zuversicht. Sie gründet nicht mehr auf der Vorstellung, ich bin doch einer der Frommen, Gott muss mich doch segnen. Sie wächst aus der Erfahrung, ich habe mich verfehlt, ich habe nichts vorzuweisen, und doch hört Gott, wenn ich schreie. Je ehrlicher das Bekenntnis wird, desto kostbarer wird das Wort, das uns zugesprochen ist, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Da, wo wir unter Gottes Züchtigung unsere Grenzen und Verirrungen erkennen, entsteht ein leiser Mut. Nicht, weil wir stark wären, sondern weil der, der uns zurechtbringt, derselbe ist, der uns trägt. In dieser Spannung zwischen Schmerz und Gnade wird das Herz weich und empfänglich, und das Haus Gottes wird zu einem Ort, an dem man mit zerbrochenem Herzen kommen darf und erfährt, dass Gott sich gerade dem Zerschlagenen besonders zuneigt. Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Sehr gern will ich mich darum vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi über mir Stiftshütte. Wenn Leiden und innere Zerrissenheit nicht mehr nur als Störung, sondern als Ruf Gottes verstanden werden, verliert die Angst vor dem Zerbruch ihre absolute Macht. Das Eingeständnis eigener Schuld wird dann nicht mehr als Bedrohung erlebt, sondern als Tür zu einer tieferen Begegnung mit der Gnade. In diesem Licht bekommen Tränen und Seufzer ein anderes Gewicht, sie sind nicht Ausdruck endgültigen Scheiterns, sondern Zeichen dafür, dass Gott uns löst von der Illusion eigener Gerechtigkeit und uns in die Freiheit derer führt, die von seiner Gnade leben. Die Entdeckung der eigenen Nichtigkeit und das Leben aus Christus. Psalm 39 führt den Beter noch tiefer. Nachdem die Sünde benannt ist, wird nun die ganze Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens sichtbar. David sieht seine Tage wie eine Handbreit, sein Dasein wie einen Hauch, er spürt, wie unsicher Besitz, Ruhm und Erfolg sind. Der Mensch rackert sich ab, häuft an, plant, sichert und weiß doch nicht, wer einmal erben wird, was er gesammelt hat. Diese Einsicht trifft das stolze Herz. Es ist die Entdeckung, dass das eigene Leben, das so viel Bedeutung haben wollte, vor Gott klein und flüchtig ist. Dennoch ist diese Erkenntnis nicht zerstörerisch gemeint. Gott ernüchtert, um zu befreien. Er nimmt die Illusion, alles im Griff zu haben, und öffnet damit den Blick für eine andere Realität, nicht die Dauer unseres Einflusses, sondern die Gegenwart Gottes gibt dem Leben Gewicht. Psalm 39 gibt das Empfinden des Psalmisten wieder, als ihm die Nichtigkeit seines Lebens bewusst wurde. Dieser Psalm macht uns deutlich, dass wir nichts sind und lauter Nichtigkeit. In dieser Stimmung spricht David Worte, in denen sich das Herz eines Pilgers ausdrückt: Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Er erkennt: Ich bin auf dieser Erde nicht zu Hause im absoluten Sinn, ich bin Durchreisender. Das Neue Testament greift dieses Bild auf. Petrus schreibt an die Gläubigen, den Fremdlingen von der Zerstreuung, die auserwählt sind. Fremdlingsein ist nicht Randexistenz, sondern Kennzeichen derer, die zu Christus gehören. Wer weiß, dass sein Leben vor Gott nichts und Eitelkeit ist, verzweifelt nicht, sondern lernt, sein Vertrauen anders zu verankern. Dann wird das Bekenntnis »Mein Leben ist vor dir nichts« zur stillen Vorbereitung des Glaubenswortes »Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir«. Das Ziel Gottes ist nicht, uns im Nichts versinken zu lassen, sondern unsere Nichtigkeit zum Raum zu machen, in dem Christus alles ist. Wer so lebt, trägt seine Tage gelassener. Die Frage, ob man in den Augen anderer jemand ist, verliert ihre Dringlichkeit. Wichtiger wird, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass sein Leben unser Denken, Fühlen und Handeln durchzieht. Das gibt eine andere Art von Würde, nicht aus Größe, sondern aus Zugehörigkeit. In der Erfahrung der eigenen Begrenztheit, in der Einsicht, dass selbst gut gelungene Jahre wie ein Schatten vergehen, wird Christus kostbar als der, der bleibt, der durch alle Zeiten hindurch derselbe ist. Dort, wo der Mensch sich als Fremdling versteht und Christus als Heimat entdeckt, wird die eigene Nichtigkeit nicht mehr als Bedrohung erlebt, sondern als Einladung, alles von ihm zu erwarten. Das macht innerlich leicht und weit und schenkt einen Trost, der über den Tag hinausträgt. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen. Denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind. Wenn unser Leben vor Gott klein und flüchtig erscheinen darf, ohne dass wir in Bitterkeit fallen, öffnet sich ein neuer Horizont. Christus selbst wird zum Inhalt unserer Tage. Die Suche nach bleibender Bedeutung erhält eine Antwort, die nicht in uns, sondern in ihm liegt. So kann die Entdeckung der eigenen Nichtigkeit zu einer Quelle leiser Freude werden, weil sie den Blick freigibt auf den, der unser wahres Leben ist und bleibt, wenn alles andere vergeht. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Verwirrung, unsere inneren Spannungen und unsere gemischten Gefühle, wenn wir dein Handeln mit uns nicht verstehen. Danke, dass du uns aus dem engen Denken von Lohn und Leistung herausrufst und uns zeigst, wie zerbrechlich, sündig und vergänglich unser eigenes Leben ist. Inmitten von Züchtigung, Unklarheit und dem Gefühl der Nichtigkeit bitten wir dich, sei du unsere Gerechtigkeit, unsere Kraft und unsere Hoffnung. Lehre uns, nicht mehr auf eigene Gerechtigkeit und kluge Logik zu bauen, sondern dir zu vertrauen, der du am Kreuz alles vollbracht und uns mit dir gekreuzigt hast. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, der in unseren unaussprechlichen Seufzern mitseufzt, und verwandle uns innerlich, damit immer weniger wir selbst und immer mehr du in uns lebst. Lass dein Licht unser Denken klären, deine Gnade unsere Wunden heilen und deine Gegenwart unsere Vergänglichkeit umhüllen. So bewahre uns in der Gewissheit, dass du in allem unser Gott bist und dass dein Leben in uns bleibt, wenn alles andere vergeht. Amen.